Wenn das Leid unser Leben trifft, drängt sich oft dieselbe Frage auf wie bei Hiob: Wo ist Gott jetzt und warum schweigt er? Zwischen Anklage, Selbstrechtfertigung und echten Glaubensbekenntnissen tastet Hiob sich durch die Finsternis und versucht, Gottes Wege mit ihm selbst und mit den Menschen um ihn herum zu deuten. Gerade dieses Ringen, in dem Gott zunächst verborgen bleibt, öffnet einen tiefen Blick in das Herz eines Menschen, der Gott kennt und doch vieles nicht versteht. Hiobs Verlangen, seinen Fall mit Gott zu klären. Hiobs dritte Rede lässt einen Menschen erkennen, der von Gott nicht loskommt. Seine Worte sind von Bitterkeit durchzogen, auch heute lehnt sich meine Klage auf, meine Hand drückt schwer auf meinem Seufzen. Er empfindet seine Lage als Unrecht, als Last, die nicht zu ihm passt. Darum drängt alles in ihm zu Gott hin, ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden, zu seiner Wohnung kommen könnte. Ich würde ihm meine Sache vorlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen. In diesen Sätzen liegen Schmerz und Stolz nebeneinander. Hiob traut seinem Urteil über sich selbst, er ist überzeugt, dass er vor Gottes Gericht Bestand hätte. Gleichzeitig zeigt sich darin etwas Kostbares, er bringt seine Fragen nicht vor ein menschliches Tribunal, sondern sucht Gottes Sitz. Er nimmt Gott so ernst, dass er sein ganzes Inneres vor ihm ausbreiten möchte, selbst wenn das bedeutet, mit Gott zu rechten. Echter Glaube scheut den Konflikt mit Gott nicht, weil er weiß, dass es letztlich keinen anderen Ort gibt, an dem die eigene Sache wirklich geklärt werden kann. Hiob sehnte sich danach zu wissen, wo er Gott finden könne, damit er zu Gottes Sitz kommen, seine Sache vor ihm ordnen und seinen Mund mit Argumenten füllen könne. In dem Vertrauen, dass er die Worte kenne, die Gott ihm antworten würde, und dass er verstehe, was Gott zu ihm reden würde, sagte Hiob, Gott werde nicht in seiner Macht mit ihm rechten, sondern ihm Gehör schenken. Danach Hiob der Aufrechte mit Gott rechten kann, würde Hiob für immer von seinem Richter befreit werden. Doch diese Sehnsucht nach Klärung stößt auf ein bedrückendes Schweigen. Hiob tastet nach Gott und findet ihn nicht, gehe ich nach vorn, so ist er nicht da, gehe ich zurück, so bemerke ich ihn nicht, wirkt er zur Linken, ich schaue ihn nicht, wendet er sich zur Rechten, ich sehe ihn nicht. Gott entzieht sich seiner Wahrnehmung, und gerade das verstärkt die innere Not. Es ist, als würde die Welt des Glaubenden auseinanderfallen, die eigene Integrität auf der einen Seite, das unbegreifliche Handeln Gottes auf der anderen. In diese Dunkelheit hinein bricht ein Satz, der wie ein Lichtstrahl wirkt, doch er kennt den Weg, den ich gehe, prüfte er mich, ich ginge hervor wie Gold. Hiob weiß nicht, wo Gott ist, aber er hält daran fest, dass Gott weiß, wo er ist und was dieser Weg mit ihm machen wird. Sein Bekenntnis ist nicht völlig frei von Selbstüberschätzung, er rühmt sich, Gottes Weg bewahrt und sein Wort höher geachtet zu haben als das tägliche Brot. Dennoch ist dieser Satz Ausdruck eines Glaubens, der mitten in der Verwirrung an Gottes Wissen und Absicht festhält. Gerade hier spitzt sich die Spannung zu, Hiob ahnt etwas von Gottes Souveränität, aber sie ist ihm mehr Schrecken als Trost. Er aber bleibt bei dem einen, wer will ihn abbringen? Und was seine Seele begehrt, das tut er. Ja, er wird vollenden, was mir bestimmt ist, und hat noch vieles dieser Art bei sich. Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht, wenn ich darüber nachdenke, fürchte ich mich vor ihm. Gott hat mein Herz verzagt gemacht und der Allmächtige hat mich erschreckt. Hiob erkennt, dass Gott nicht nur ein Gegenüber ist, mit dem man argumentieren kann, sondern der Herr der Geschichte, der seinen Ratschluss ausführt, auch über seinem Leben. Dieses Wissen sprengt sein bisheriges Gottesbild. Was er bisher als Glaubenssicherheit empfunden hat, wird von der Wirklichkeit Gottes überholt. Er merkt, Gottes Freiheit, Gottes Eigenwille, Gottes unantastbare Herrschaft sind größer als sein Gerechtigkeitsempfinden und größer als seine Fähigkeit, das eigene Leben zu beurteilen. In dieser inneren Zerrissenheit zeigt sich ein wichtiger Zug echten Glaubens. Glaube besteht nicht nur aus klaren Überzeugungen, sondern auch aus ausgehaltenen Spannungen. Hiob irrt sich in manchem, er überschätzt seine eigene Gerechtigkeit, er unterschätzt, wie tief verborgen Gottes Wege sind, und er kann Gottes Schweigen kaum anders deuten als gegen sich gerichtet. Und doch lässt er Gott nicht los. Er klagt vor Gott, nicht hinter Gottes Rücken. Er bringt sein vermeintliches Recht vor den, der allein Recht sprechen kann. Damit stellt er sich, ohne es zu wissen, auf den Boden dessen, was später der Psalmist bekennt, mit dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Das letzte Wort liegt nicht bei seiner Anklage, sondern bei Gottes Freiheit, zu vergeben, zu prüfen, zu läutern. Auch heute lehnt sich meine Klage auf, meine Hand drückt schwer auf meinem Seufzen. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden, zu seiner Wohnung kommen könnte. Ich würde ihm meine Sache vorlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen. Hiobs Drang, seine Sache vor Gott zu klären, öffnet einen Weg, auf dem auch heutige Leidende gehen können, mit ihrer Klage, ihrer Überforderung und sogar mit ihrem falschen Selbstbild vor eben den Gott zu treten, der sie prüft, läutert und doch in jedem Schritt kennt. Wer sich nicht von seinen Fragen von Gott wegziehen lässt, sondern sie zu ihm hinträgt, wird mit der Zeit entdecken, dass Gottes verborgenes Handeln treuer ist als das eigene Urteil und dass das Gold, das er hervorbringt, kostbarer ist als jede schnelle Antwort. Hiobs Erkenntnis von Gottes Handeln mit allen Arten von Menschen. Nachdem Hiob lange um sein persönliches Schicksal gerungen hat, weitet sich sein Blick. Er sieht nicht mehr nur die Wunden seines eigenen Lebens, sondern das Leid vieler. Seine Worte in Hiob 24 sind ein kraftvoller Protest gegen das Unrecht, das sich in der Welt ausbreitet. Er beschreibt Menschen, die Grenzen verrücken, Herden rauben, die Schwachen von ihrem Platz drängen, man verrückt die Grenzsteine, raubt die Herde und weidet sie. Den Esel der Weisen treibt man weg, nimmt den Ochsen der Witwe zum Pfand. Man stößt die Bedürftigen vom Weg, zusammen verstecken müssen sich die Armen im Lande. Vor seinem inneren Auge stehen die Armen, die wie wilde Esel in der Wüste nach Nahrung suchen, die in Kälte und Nässe ohne Schutz bleiben. Hiob benennt die strukturelle Grausamkeit, die sich über ganze Lebensräume legt. Er stellt fest, was viele empfinden, die Wirklichkeit in dieser Welt ist für viele Menschen ein System der Ausbeutung, in dem die Starken stärker und die Schwachen verletzlicher werden. In Kapitel 24 sehen wir, was Hiob über Gott und sein Handeln mit allen Arten von Menschen erkannt hat. A. Gottes Umgang mit denen, die den Besitz anderer an sich reißen. Zuerst sprach Hiob über Gottes Umgang mit denen, die den Besitz anderer an sich reißen, besonders mit denen, die Grenzsteine versetzen, die Herde rauben und sie weiden, den Esel der Weisen wegtreiben, den Ochsen der Witwe als Pfand nehmen und die Bedürftigen vom Weg verdrängen. Dann sprach Hiob von solchen, die die Weisen von der Brust wegreißen und dem Armen sogar das, was er am Leib trägt, als Pfand abnehmen. Damit ist Hiob noch nicht am Ende seiner Beobachtungen. Er rückt näher an das Herz der Finsternis. Er spricht von denen, die zwei Malachi-Opfer sind, erst durch ihre Schwäche, dann durch die Gier anderer. Man reißt die Weisen von der Brust und nimmt, was der Arme am Leibe hat, zum Pfand. Nackt müssen sie gehen, ohne Kleidung, hungrig schleppen sie Gaben. Und er beschreibt Menschen, die die Nacht lieben, weil sie ihnen Deckung für ihre Taten bietet, jene gehören zu den Feinden des Lichts, sie kennen seine Wege nicht und bleiben nicht auf seinen Pfaden. Beim Anbruch des Tages steht der Mörder auf, er tötet den Elenden und Armen, in der Nacht aber wird er zum Dieb. Das Auge des Ehebrechers späht die Dämmerung, er sagt, kein Auge soll mich sehen, und verhüllt sein Gesicht. Hiob erkennt, es gibt eine bewusste Flucht vor dem Licht Gottes. Unrecht ist nicht nur ein Unfall, sondern oft geplante Finsternis. Vor diesem Hintergrund ringt Hiob mit einer Frage, die bis heute viele bewegt, wie kann es sein, dass Gott all dies sieht und es dennoch weitergeht? Er beobachtet, dass Gottlose leben, wirken, Einfluss haben. Und dann kommt ein kurzer, aber gewichtiger Abschnitt, der die Perspektive verschiebt, schnell sind sie leicht auf der Wasserfläche, verflucht ist ihr Acker in dem Land, niemand wendet sich dem Weinberg zu. Dürre und Hitze nehmen die Schneewasser dahin, so nimmt auch das Totenreich die Sünder. Der Mutterleib vergisst ihn, Würmer laben sich an ihm, nicht mehr wird man an ihn denken, so wird die Ungerechtigkeit wie ein gebrochener Baum niedergebrochen. Hiob sieht, die Geduld Gottes bedeutet nicht, dass er das Unrecht legitimiert. Das scheinbar stabile Leben der Gottlosen ist zerbrechlich, ihr Aufstieg ist nicht das letzte Wort. Gott schneidet ab, aber zu seiner Zeit. Hiobs Sicht bleibt dennoch fragmentarisch. Er sieht das Leid und die späte Vergänglichkeit der Gottlosen, aber er kennt noch nicht die ganze Tiefe von Gottes Langmut. Später wird Petrus schreiben, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch, da er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße finde. Gottes Zögern vor dem Gericht ist keine Gleichgültigkeit, sondern Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Aus dem Alten Testament her leuchtet bereits etwas davon auf, wenn Gott von sich sagt, er sei barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Hiob ringt noch ohne diese klare Offenbarung, aber seine Klage zielt in die richtige Richtung, er nimmt ernst, dass eine Welt voller ungeklärter Ungerechtigkeit nicht zu dem Gott passen kann, den er verehrt. Man verrückt die Grenzsteine, raubt die Herde und weidet sie. Den Esel der Weisen treibt man weg, nimmt den Ochsen der Witwe zum Pfand. Man stößt die Bedürftigen vom Weg, zusammen verstecken müssen sich die Armen im Lande. Man reißt die Weisen von der Brust und nimmt, was der Arme am Leibe hat, zum Pfand. Nackt müssen sie gehen, ohne Kleidung, hungrig schleppen sie Gaben. Hiobs Wahrnehmung des Unrechts und sein Ringen mit Gottes scheinbarer Untätigkeit helfen, die eigene Empörung nicht zu verdrängen und zugleich nicht den Faden zu Gott zu verlieren. Wer Leid und Ungerechtigkeit ernst nimmt, darf sich von Hiob ermutigen lassen, beides nebeneinander auszuhalten, das Wissen, dass Gott jede Träne sieht, und die Gewissheit, dass sein Gericht oft später, aber dafür umso gerechter kommt, und so mitten im Dunkel an einer Hoffnung festhalten, die nicht ausblendet, sondern erwartet. Bild als letztes Wort und die Falle des Baumprinzips der Erkenntnis. Bild als letzte Rede in Hiob 25 ist auffallend kurz, gerade darin liegt ihre Schärfe. Er beginnt mit der Betonung von Gottes Hoheit, Herrschaft und Schrecken sind bei ihm, der Frieden schafft in seinen Höhen. Gibt es eine Zahl seiner Scharen? Und über wem geht nicht sein Licht auf? Das ist ein großer, wahrer Ton, Gott ist der erhabene Herr, dessen Herrlichkeit die Schöpfung durchdringt. Vor diesem Hintergrund stellt Bildad eine Frage, die zunächst fromm klingt, aber schnell eine schneidende Schärfe gewinnt, und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott, und wie könnte rein sein, der von einer Frau geboren ist? Der Gedanke ist theologisch nicht falsch, vor dem heiligen Gott steht kein Mensch aus eigener Kraft gerecht da. Doch Bildads Anwendung dieser Einsicht bekommt einen Ton, der nicht mehr zum Herzen Gottes passt. Kapitel 25 hält Bildads Schlusswort fest. Dieses letzte Wort ist kurz. Aus seinen früheren Reden könnte Bildad gelernt haben, dass man einen Prozess verliert und sich lächerlich macht, wenn man zu viel redet. Das könnte der Grund gewesen sein, warum sein Schlusswort so knapp ausfiel. Er treibt die Logik weiter, siehe, sogar der Mond scheint nicht hell, und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen, wie viel weniger der Mensch, die Made, und das Menschenkind, der Wurm. Damit steht vor uns ein geistliches Muster, das die Bibel von Anfang an kennt, das Prinzip des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dieses Prinzip arbeitet mit klaren Unterscheidungen, mit einem scharfen Gut und Böse, rein und unrein, aber in einem Abstand zu Gott. Es stellt die Diagnose, ohne das Heil zu suchen. Bilder zieht die Größe Gottes und die Unreinheit des Menschen und endet bei Verachtung. Die Wahrheit, dass kein Mensch aus sich gerecht ist, wird zum Hammer, nicht zur Tür. Sein Blick bleibt beim Urteil stehen, er kennt keinen Weg vom Licht der Enthüllung zum Licht der Gemeinschaft. So entsteht eine Religion, die zwar heilig klingt, aber Menschen einsam zurücklässt. Demgegenüber zeichnet die Schrift eine andere Linie. Auch sie bekennt, dass alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes ermangeln. Aber sie lässt es nicht beim Befund bewenden, sondern führt in die Bewegung Gottes zu den Sündern hinein, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wo Bildad das Licht Gottes als bloß entlarvendes Gericht versteht, offenbart das Evangelium das Licht Gottes als rufende, suchende Liebe. Schon im Alten Testament zeigt sich dieser Zug, wenn der Herr dem gefallenen Volk zuruft, kommt her und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Gott setzt seine Heiligkeit nicht außer Kraft, aber er eröffnet in ihr einen Weg der Reinigung. Erkenntnis ohne diesen Weg wird hart und kalt. Die Falle des Baumprinzips der Erkenntnis besteht darin, dass es den Menschen sich selbst überlässt. Wer nur hört, du bist Wurm, Made, unrein, bleibt mit seiner Diagnose allein. Das kann in Resignation führen oder in einen Stolz, der die Anklage nach außen projiziert, auf die anderen, die noch viel schlimmer sind. In beiden Fällen wird Gott nicht als gegenüber der Hoffnung erlebt, sondern als ferne Richterinstanz. Der Baum des Lebens hingegen steht für Gemeinschaft, er bedeutet, aus Gott zu leben, nicht aus dem eigenen Urteil. In Jesus Christus wird dieses Lebensprinzip sichtbar. Er tritt nicht in erster Linie als Ankläger auf, sondern als der, der sich mit den Sündern an einen Tisch setzt, der den Zöllner ruft, der der Ehebrecherin nicht den Tod, sondern ein neues Leben eröffnet. Er sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Hier wird deutlich, Gott will nicht nur die Unreinheit benennen, sondern den Menschen neu schaffen. Herrschaft und Schrecken sind bei ihm, der Frieden schafft in seinen Höhen. Gibt es eine Zahl seiner Scharen? Und über wem geht nicht sein Licht auf? Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott, und wie könnte rein sein, der von einer Frau geboren ist? Siehe, sogar der Mond scheint nicht hell, und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen, wie viel weniger der Mensch, die Made, und das Menschenkind, der Wurm. Bild als letztes Wort deckt auf, wie leicht das Reden über Gottes Heiligkeit in ein kaltes, verurteilendes Muster kippen kann, wenn es nicht vom Evangelium her durchwärmt ist. Wer sich in seinen eigenen Augen als Made und Wurm erlebt, darf durch Christus entdecken, dass Gott den Menschen nicht am Boden lassen will, sondern gerade dort mit Gnade begegnet. So wird der Blick auf die eigene Unreinheit nicht zum Endpunkt, sondern zum Ausgang einer Bewegung hin zu dem Gott, der nicht nur beurteilt, sondern erneuert. Herr, du verborgener und doch nah Gott, du siehst unseren Weg, auch wenn wir dich nicht verstehen und deine Stimme kaum hören. Du kennst die Fragen, die uns im Leid bewegen, und die Empörung, die uns angesichts von Unrecht packt, und dennoch verlierst du uns nicht aus den Augen. Stärke in uns das Vertrauen, dass dein Urteil gerecht ist und dein Zeitplan vollkommen, selbst wenn dein Handeln unseren Vorstellungen widerspricht. Lass uns nicht in harter, kalter Erkenntnis stecken bleiben, sondern dein Herz erkennen, das Sünder zur Umkehr ruft und Zerbrochene tröstet. In Jesus Christus hast du gezeigt, dass du nicht nur richtest, sondern rettest und aus der tiefsten Finsternis neues Leben hervorbringst. Richte unseren Blick immer wieder auf ihn, damit wir im Dunkel an deiner Hand bleiben und am Ende wie geläutertes Gold aus der Prüfung hervorgehen. Amen.